Hey, Jesus. Ja. Wir sind nicht mehr so lange weg von der nächsten Konferenz. Wir sind ja schon Anfang Februar und die Konferenz beginnt Ende März. Und ich denke wohl, dass wir an dem weitergehen werden, was wir in der Winterkonferenz uns angeschaut haben in Esra. Nämlich, dass Gott zurückkommt und in Jerusalem sein Haus baut. Und es tut uns einfach gut, wenn wir das wirklich uns näher anschauen. Es soll nicht irgendwie ein Thema sein. Wenn es nur ein Thema ist, dann ist die Erfahrung oft so, es kommt und geht. Es kommen viele Themen und sie gehen wieder. Es ist wie Zeitung. Da hast du so viele Themen. Heute liest du es und morgen ist vergessen. Aber mit Gott sollen wir so nicht umgehen. Und deswegen bin ich sehr froh über das, was wir gerade sprechen. Und ich habe mit Absicht die Überschrift so gewählt. Das ist eine Provokation für viele. Vor allem dieses kleine Wort der. Und das habe ich auch noch groß geschrieben. Das war genau mit Absicht. Weil Jerusalem ist der Ort, an dem Gott wohnt. Hier macht Gott keinen Kompromiss, aber gar keinen. Gott macht sowieso keine Kompromisse. Wir Menschen sind geprägt von Kompromissen. Und ein schlimmes Feld, wo es viele Kompromisse gibt, ist immer die Politik. Drum ist es so schrecklich. Ist nicht ja, ist nicht nein, ist nicht dies oder jenes, ist immer ein Mischmasch. Aber Gott ist anders. Gott legt Dinge fest. Er legt sie fest. Er sagt, ich erwähle einen Ort. Ist euch aufgefallen, wie oft in 5. Mose Gott sagt, ich erwähle einen Ort. Und dort tue ich Dinge. An dem Ort macht er vieles. Und wozu braucht Gott eigentlich diesen Ort? Steht auch in der Überschrift. Er will dort wohnen. Gott will in Jerusalem wohnen. Ich weiß nicht, ob wir so ein bisschen mit ihm mitfühlen können. Manche hier können ein bisschen mitfühlen. Was es bedeutet, wenn du Sehnsucht hast. Sehnsucht. Ihr könnt mitfühlen. Du, der du übersetzt, hast eine Zeit lang Sehnsucht gehabt nach deinem Mann. Und er hatte Sehnsucht nach dir. Ja, man sehnt sich nach dem anderen. Überhaupt, wenn man jung verheiratet ist. Und dann ist man getrennt. Nicht am gleichen Ort. Dann entsteht eine Sehnsucht. Das ist normal. Wenn du jemanden lieb hast und der ist weit weg von dir, da bist du nicht fröhlich. Du willst zusammen sein. Und genau so ging es Gott. Ich weiß nicht, wir können das nicht nachvollziehen, da Gott ewig ist, aber er war so lange alleine. Er war so lange alleine. Bis er sich sagte, jetzt will ich nicht mehr allein sein. Und dann hat er geplant und gemacht, ja. Und dann eines Tages schafft er sich dem Menschen ein Gegenüber. Er will jemanden haben, mit dem er zusammen sein will. Und Gott ist nicht so, dass er nur einen Menschen haben möchte und mit einem Menschen will er zusammen sein. Bei uns ist das so, das ist auch gut so. Aber Gott möchte den Menschen, viele Menschen haben als sein Gegenüber. Und dann ist Gott hergegangen sehr früh und hat sich ein ganzes Volk erwählt. Auf der Erde gibt es ja viele Völker. Auch heute gibt es so viele Völker auf der Erde. Und dennoch hat er aus allen Völkern nur eines erwählt. Sein Volk Israel. In 5. Mose 7. 5. Mose 7. Da sagt er etwas in Vers 6 bis 8. Denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Nicht, weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Wunderbar. Der Herr hat dieses Volk geliebt. Und es war das Geringste. Das hat er erwählt. So, Gottes Wahl ist immer einzigartig, meist anders wie menschliche Art. Und dann, obwohl er das Volk erwählt, gerät das Volk hunderte von Jahren in Sklaverei. Er kann gar nichts anfangen. Was fängst du mit einem Volk an, das versklavt ist? Was fängst du damit an? Das versklavte Volk dient einem anderen König. Es dient Pharao. Und was fängst du jetzt mit so einem Volk an? Das eigentlich für ihn erwählt ist, ihm zu dienen, es dient Pharao. Aber Gott hat immer einen Weg, das ist wunderbar. Gott holt dieses Volk mit starker Hand heraus. Und dann sagt er schon, dass es mit ihm ein Fest feiert in der Wüste. Aber das war nur eine Zwischenstation. Weißt du, Gott will nicht in der Wüste wohnen. Ich muss es euch ehrlich sagen. Gott hat eine Stadt erwählt. Sogar hoch. Weißt du, es ist nicht Jericho. Gott wohnt nicht in Jericho. Wisst ihr, was an Jericho so schlecht ist? Es ist ganz tief unten. Ich glaube, es ist noch unter Null. Ja, genau. Gott wohnt nicht unter Null. Unter Null ist das Tote Meer. Das ist 200, wie viel Meter oder 300? Unter Null. Da ist Tod. Unter Null ist immer Tod. Gott wohnt, Jerusalem ist glaube ich 800 Meter, sind es 800 Meter. Gott wohnt hoch. Und dort hat er Jerusalem erwählt. Amen. Und dort will er wohnen. Darum baut er sogar oder lässt einen Tempel bauen. Nicht nur eine Hütte, wo du immer zusammenklappst. Stiftshütte, weißt, Aufbau, Abbau, Aufbau. Gott ist zwischendurch mal ist er Kämpfer. Aber in Summe ist es nicht. Er wohnt in einem Tempel. Halleluja. Amen. Und den gestaltet er, wie er möchte. Das ist wichtig. Gottes Wohnung ist genau nach seinem Geschmack. Weißt du, Christa und ich haben unser Haus eingerichtet nach unserem Geschmack. Das gefällt uns nicht. Ich komme aber in Häuser, das gefällt mir gar nicht, wo ich mal weiß, reinkomme, oh, denke ich, gut. Das ist nicht mein Geschmack. Wie kann man so steril wohnen, ist so in mir manchmal. Na, okay. Auch
Ja.
Der dort wohnt, dem gefällt es. Amen. Gut. Ist nicht mein Haus, muss mir es nicht gefallen. Und genau so ist Gott. Dem gefällt nicht jede Wohnung. Erstens will er nicht in jeder Wohnung wohnen und er will nicht in jeder Stadt wohnen. Übertragen auf heute, wir Christen meinen, Gott wohnt überall. Egal, eine Gruppe, ich heiße halt irgendwie und mach irgendwas und singe ein Lied vor Gott, hebe meine Hände hoch, bete dreimal nach Osten und Amen. Das gefällt Gott nicht. Also wir sind oft mit Gott und seiner Wohnung und seinem Ort so vermessen. Wir denken, wir machen, wir bauen irgendeine Gemeinde, irgendeine Gruppe, irgendein Name, irgendein Name. Alles für Gott, immer für Gott. Schön ist schön, für Gott, wir sind für Gott. Er sagt für Gott. Für welchen Gott? Für mich nicht. Ich habe meinen Geschmack, meine Wohnung, mein Ort. Oh Herr, warum muss er denn in 5. Mose 1, 2, 3, 4, 5 Mal muss er hier immer sagen? Wir begreifen es nicht einmal, Dame. Weißt du, wir begreifen es nicht, dass Gott einen Ort erwählt hat. Den ich erwählen werde, dort bring hin deine Opfer, deine Gaben. Dort werde ich dich segnen. Dort. Ja, aber wir sind doch auch Christen. Wir sind doch auch die Gemeinde. Wir haben doch auch Gott. Okay, mag sein. Aber ihm gefällt dort nicht zu wohnen. Vielleicht macht er einen Besuch und schmeißt mal einen kleinen Brief rein. Hallo, bitte umziehen. Aber es gefällt ihm nicht. Weißt du? Oh, Herr Jesus. Wir haben vor einer Woche gehört, man muss raus aus Babylon. Raus. Wenn es nicht Gottes Wohnort ist, raus. Müssen wir raus. Was willst du in einem Wohnort, wo Gott nicht wohnt? Ich verstehe es gar nicht. Wenn ich für Gott bin, wieso wohne ich dort, wo er nicht ist? Das ist doch. Wo ist denn hier die kleine bisschen Dunkelheit? Ich muss doch dorthin, wo Gott ist.
Amen.
Und ich sage, hier ist Gott, aber er ist nicht da. In Laodicea sagen sie auch, er ist hier. Und klopft sich die Hand wund. Und klopft. Und sie sagen, alles gut, alles gut. Oh, Herr. Wir brauchen wirklich eine Sicht, ein Herz für ihn und sein Haus. Ich glaube, gestern bin ich durch Zufall in dem Psalm gelandet, wo es heißt, wo der Herr später zitiert, nein, die Jünger sagen es, der Eifer um sein Haus hat ihn was? Ja, verzehrt. Anderes Wort. Gefressen. Mein Gott. Der Eifer um Gottes Haus hat ihn gefressen. Und uns. Gottes Haus. Ist ein Thema. Boah, kann man drüber reden. Das ist ein Unterschied. Wenn dich was gefressen hat, du, ich sag dir, wow, da bist du unter Strom. Der war unter Strom, als er da die Tische umgeworfen hat und alles. Da war Strom drin. Wow, die haben nur noch geguckt. Der Herr, der sagt, liebet eure Feinde. Der sagt, liebe deine Feinde, der schmeißt die Tische um. Hallo? Ja, was jetzt? Man muss sogar verstehen, was er meint. Hey, liebet eure Feinde, wieso schmeißen die Tische um? Wo ist denn hier die Liebe? Es ist sein Haus, der Eifer um sein Haus hat ihn gesagt, ach, Hallo Herr, das ist kein Bär, das ist euer Haus. Ich gehe. Ja, ein Kuhhandelsstall. Haben Sie, weißt, aus Gottes Hause haben Sie dann Handel gemacht. Ochsen rein, Tauben rein, meine Güte, hier. Wie viel Drachmen für den Ochsen? Ich bringe ihn Gott. Und heute, wie ist es heute unter uns Christen? Jeder macht irgendeinen Stall auf. Und macht und tut. Oh Herr, es geht um sein Haus. Gott will wohnen an seinem Ort. Ich habe Rede für die heute. Manchmal habt ihr Rede. Aber wir müssen für den Herrn wirklich brennen, ergreifen, worum es geht. Die Gemeinde ist nicht irgendwas, da komme ich einmal sonntags hin. Ich spreche jetzt nicht zu den älteren Geschwistern, versteht mich richtig. Dass ihr einmal kommt, das ist prima. Lobt den Herrn, aber wo ihr jünger wart, seid ihr in die Gebetsversammlung, in die Hausversammlung und ständig gekommen. Wenn ich das jetzt, was ich rede, rede ich zu den Jungen, die noch aktiv sind, die noch machen können. Weißt du, einmal in die Versammlung, das ist das Muster der Kirche. Dann sind wir Kirche. Wir kommen alle nur noch einmal. Das ist doch einfach. Nicht so oft hierher, das ist echt Stress. Ich muss her und daheim ist so bequem und Winter und dann schneit es auch noch. Und Amen. Wir machen zu Hause. Die Gemeinde ist zu Hause. Bei mir, für mich. Ja, meine Frau und gut ist. Nein! Jerusalem ist was anderes. Das Gemeindeleben ist was anderes. Es kostet mehr. Es kostet deinen Sonntag, deinen Dienstag, unseren Montag. Es kostet den Samstag für die Jugend. Es kostet Freitag. Und anrufen und besuchen und machen. Das Gemeindeleben ist was ganz anderes. Sonst geh in die Kirche. Da hast du einfach, hast du Ruhe, du weißt wann, sonntags, Szene, bis irgendwann und gut ist. Schmeiß noch ein paar Euro in den Jingelbeutel und gut ist. Das ist nicht Gottes Haus. Meta, du hast ergriffen, ne? Gottes Haus ist ganz anders. Meine Güte, Halleluja. Und wir halten fest. Wir halten fest, bis 90 und drüber. Bis du 100 wirst. Amen. Der Herr kommt früher, Meta. Der Herr kommt früher. Amen. Für sein Haus. Paulus, als er noch nicht Paulus war, als er Saulus war, da hat er wirklich für Gott die Gemeinde verfolgt. Er hat gemacht, er hat gedacht, er tut Gott einen Dienst und hat die Gemeinde verfolgt. Aber weil er es nicht geblickt hat, er dachte, er ist für Gott, hat die Gemeinde versucht auszurotten. Und dann kommt Gott und schmeißt ihn runter auf dem Weg nach Damaskus. Und er erscheint ihm. Und dann ist er blind, 3 Tage. Er war nämlich vorher schon ständig blind, jetzt war er wirklich blind. Und dann hat Gott ihm seine Augen geöffnet. Und danach, was hat Paulus gemacht? Er hat nur sich eingesetzt, komplett für den Aufbau der Gemeinde. Weißt du, das war sein ganzes Leben. Paulus hat alles investiert in die Gemeinden. Nach Korinth, nach Ephesus, nach Rom, dorthin. Meine Güte. Und das nicht heute mit Auto, Flugzeug und allem. Weil kannst du gut aufbauen. Vieles war mühselig, laufend, Dann die Schiffe, die dann zum Teil mit ihm untergehen. Aber Paulus setzt sich ein für den Aufbau der Gemeinde bis zum letzten Atemzug. Er wird gefangen für den Herrn und die Gemeinde. Das ist wunderbar. Wisst ihr, was tun wir heute? Wofür leben wir? Nur für unser guter Beruf, schöne Wohnung, schönes Haus. Wofür machst du jetzt deine Ausbildung? Ich hoffe nicht nur für irgendwas. Und dann bist du der reiche Philipp, der irgendwo wohnt, in der Steiermark und irgendein Schloss oben. Schade, das wäre so schade. Ich meine, ins Haus und Braus leben hat schon was, aber es ist sehr zeitlich. Irgendwann ist es aus. Was wir bauen, ist ewig. Wir bauen heute in der Gemeinde schon was Ewiges. Wir bauen sogar heute schon am neuen Jerusalem. Und ich hoffe, dass wir das dann in der Konferenz, die kommt, sehen werden. Zum Bauen brauchst du für Gottes Haus brauchst du zwei Dinge zum Bauen. Baumaterial und Bauleute. Sonst geht nichts. Nur mit Bauleute und du hast keine lebendigen Steine. Ja, was dann? Da stehen alle Bauleute rum und sagen, wir sollen was bauen, aber es ist nichts da. Und nur lebendige Steine, die nicht aufgebaut werden, ist ein Steinhaufen. Gott wohnt mitten in einem Steinhaufen. Nein. Ich bin froh, dass mein Haus, dass es aufgebaut ist, nicht nur Backsteine. Irgendwo liegen die Ziegel. Irgendwo liegt das Zeug rum. Kann kein Mensch wohnen. Aufgebaut. Wohnlich. Man kann heizen. Jetzt im Kalten, ja. Und so will Gott auch die Gemeinde bauen. Wir sind im Aufbau. Geh doch mal in die anderen Gruppen und frag, ob sie aufbauen. Aufbau? Wir machen einen Heilungsgottesdienst. Aufbau, worüber redest du? Wir machen eine Lobversammlung. Schön, Amen. Und dann? Tschüss. Wo ist der Aufbau? Weißt du, Aufbau kostet was. Du musst kommen zum Aufbau. Wie soll denn aufgebaut werden, wenn jeder Stein bei sich zu Hause bleibt? Fernsteinaufbau. Geht heute alles mit Medien. Wir machen noch Hallo ins Skype rein. Hallo, Brüders. Wie geht's? Der Aufbau ist wunderbar. Amen. Nein, es ist kein Aufbau. Das ist manchmal ein bisschen notwendig. Wenn es draußen glatt ist und schlimm ist, dann kann man auch mal Skype. Aber es ist nicht die Lösung. Es ist eine Hilfe. Aber Gott will ein Haus, in dem wir zusammen aufgebaut werden. Und dieser Aufbau ist nicht ein Hobby. Versteht ihr, der Aufbau Gottes Haus ist kein Hobby, ist ein Hobby, Wilfried. Mal marsch, ne, so wie man joggt, na jogg mal, heute ist mein Fuß nichts, na jogg ich nicht. Das sind Hobbys, nett. Habe ich heute Lust? Ah, heute habe ich keine Lust, ich bin so träge. Vergiss es, heute nett. Morgen, vielleicht, mal sehen, rufst mich an. Ah, nee, heute auch keine Lust. Kann man so Gottes Haus bauen, mit Lust und Laune? Oh, soll ich in die Versammlung? Oh, wie fühle ich mich was? Oh nein. Heute nicht. Herr Jesus, Gottes Bau ist kein Hobby. Das ist kein Hobby. Schlechte Nachricht heute. Für alle, die dachten, oh, ich meine, wir leben das Hobby. Ich mag's. Es ist manchmal nett. Manchmal ist es auch nett. Nein, der Aufbau ist. Kann ich machen. Wenn du begriffen hast, was Gott will, hast du keine Wahl. An diesem Ort hier, weiß nicht, keine Wahl. Mit den Brüdern und Schwestern hier, keine Wahl. Gott hat gewählt. Und wir sagen, Amen. Das ist wunderbar. Ich frage euch noch was, ganz am Schluss. Die Erde ist ja rund. Also lang wusste man es ja nicht, aber weiß man ja. Und oft was rund ist, hat einen Mittelpunkt. Ja. Und ich rede jetzt nicht vom Mittelpunkt in der Erde drin, sondern auf der Erde gibt es einen Mittelpunkt. Sagt die Bibel. Und in diesem Mittelpunkt der Erde ist eine Stadt. Und der Mittelpunkt der Erde ist Jerusalem. Wow! Das ist doch wunderbar. Das ist einfach wunderbar. Ich sage euch noch, wo es steht. Das brauchen wir jetzt nicht lesen. Das könnt ihr nachher in Ruhe lesen, wenn ihr möchtet. Weil es gar nicht so einfach. Da steht nicht, Jerusalem ist der Mittelpunkt der Erde. Steht ein bisschen anders. Aber wenn du dich damit beschäftigst, erkennst Hesekiel 38. Vers 12. Ich lese euch vor. Um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wieder bewohnten Trümmerstätten, das kennen wir schon ein bisschen, und gegen ein Volk, das aus den Nationen gesammelt ist, nämlich das Erwählte. Gesammelt ist, das Vieh besitzt und andere Habe erworben hat. Leute, die den Mittelpunkt der Erde bewohnen. Halleluja. Das ist wunderbar. Wir müssen uns wirklich um das kümmern, was Gott heute tut. Amen.
Hier steht wirklich aus dem Nabel der Erdenbrunnen.
Genau, das ist auch der Mittelpunkt. Amen. Oh.